Domradio Bibel. Erkundungen, Erklärungen, Vertonungen.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Domradio Bibel. Erkundungen, Erklärungen, Vertonungen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan-Hendrik Stehns. Und auch heute ist wieder der Leiter der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule Köln bei mir, um uns bei der Erschließung der Bibeltexte zum Thema Ehe und Familie zu helfen. Danke, Herr Dr. Fleischer, und auch Ihnen ein herzliches Willkommen heute Abend.
Dankeschön und guten Abend.
Ehe ist nicht gleich Ehe, so könnte man vielleicht die Überschrift zu unserer heutigen Folge formulieren. Für viel Wirbel haben ja Äußerungen der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer im Juni gesorgt, als sie im Zuge der Diskussion um die gleichgeschlechtliche Ehe einwarf, bei einer Öffnung der Ehe müsse man auch über die Heirat unter engen Verwandten oder von mehr als zwei Menschen diskutieren. Eine Ehe mit mehr als zwei Partnern ist ja in manchen Kulturen durchaus nichts Ungewöhnliches. Herr Dr. Fleischer, wie sieht es denn da im Alten Testament aus?
Genau so. Genau so, das heißt, dort gehört die Polygamie, die Mehrehe, zur Realität. Und dafür gibt es einfach zwei Gründe. Der eine, dafür steht eher eine Gestalt wie Salomo, das ist das politische Ansehen. Das ist also, viel Ehe ist auch ein äußeres Zeichen von Macht, von Reichtum und Einfluss und Ansehen. Und es sichert auch die Verträge mit anderen Partnern, mit anderen Ländern. Das zweite, viel wichtigere Element ist aber, dass die Mehrehe die Nachkommenschaft sichern soll. Sie ist also vor allen Dingen dann wichtig, wenn die Nachkommenschaft bei der ersten Frau ausbleibt. Wir haben in dieser Zeit keine Sozialversicherung, keine Rentenversicherung. Und es ist einfach überlebenswichtig, dass Kinder da sind, die sich um die alt gewordenen Eltern kümmern und die auch dafür sorgen, dass der Grundbesitz in der eigenen Sippe verbleibt. Wir haben also ganz stark diese Gesetzmäßigkeit. Es bleibt alles im größeren Verband und darf nicht aus diesem Großfamilienverband in einen anderen wechseln. Und zur Sicherung braucht man dann notfalls die Mehrehe.
Das heißt, als Beispiel schauen wir da gleich mal nach Abraham im Buch Genesis. Vorher hören wir uns noch ein bisschen Musik an. Da haben Sie uns etwas mitgebracht von einem zeitgenössischen Komponisten. Was für eine Musik ist das?
Ja, ich war selbst überrascht. Ich habe es im letzten Jahr selber gehört. Es ist die Oper Abraham des Schweizer Komponisten und Saxophonisten und Klarinettisten Daniel Schnieder, der auf der Basis spätromantischer Musik einerseits, dann aber auch arabischer Musik, wie auch schließlich des Jazz, eine Oper geschrieben hat, wo es genau um die Problematik geht, die entsteht, wenn Abraham neben Sarah noch Hagar als zweite Frau hinzunimmt.
Dann hören wir jetzt gemeinsam rein in die Oper von Daniel Schnieder, Abraham. Domradio, Sie hören die Sendung Bibel. Gerade erklang ein Live-Mitschnitt des Konzerts der Oper von Daniel Schnieder Abraham aus der Kreuzkirche in Bonn. Um den Konflikt zweier Frauen geht es hier, die beide mit demselben Mann verheiratet sind. Hören wir jetzt dazu den entsprechenden Text aus dem Buch Genesis, Kapitel 16, die Verse 1 bis 6.
Aus dem Buch Genesis. Sarai, Abrahams Frau, hatte ihm keine Kinder geboren. Sie hatte aber eine ägyptische Magd namens Hagar. Sarai sagte zu Abraham: »Der Herr hat mir Kinder versagt. Geh zu meiner Magd. Vielleicht komme ich durch sie zu einem Sohn.« Abraham hörte auf sie. Sarai, Abrahams Frau, nahm also die Ägypterin Hagar, ihre Magd. 10 Jahre, nachdem sich Abraham in Kanaan niedergelassen hatte, und gab sie ihrem Mann Abraham zur Frau. Er ging zu Hagar, und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, verlor die Herrin bei ihr an Achtung. Da sagte Sarai zu Abraham: »Das Unrecht, das ich erfahre, komme auf dich. Ich habe dir meine Magd überlassen. Kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, so verliere ich schon an Achtung bei ihr. Der Herr entscheide zwischen mir und dir. Abram entgegnete Sarai: Hier ist deine Magd. Sie ist in deiner Hand. Tu mit ihr, was du willst. Da behandelte Sarai sie so hart, dass ihr Haar gar davonlief.
Weil Abrams Frau Sarai keine Kinder zur Welt bringen konnte, gibt ihm diese die Magd Hagar zur Frau, um einen Sohn zu zeugen. Der Anfang des 16. Kapitels aus dem Buch Genesis berichtet hier davon. Herr Dr. Fleischer, ist die Zeugung von männlichen Nachkommen so wichtig, dass man im Ernstfall auch auf eine andere Frau ausweichen kann? Ich meine, das ist ja heute kaum vorstellbar, so etwas.
Weil wir ganz andere Sicherungssysteme haben. Aber die Familie ist in dieser Zeit das Überlebensprinzip schlechthin. Und wer außerhalb der Familie lebt, der hat im Grunde verloren. Und wer keine Nachkommen hat, hat auch verloren. Da stellt sich zum einen die Frage, was passiert, wenn wir alt werden und nicht mehr können. Das Problem der Alten war damals auch schon da, wie heute. Wer kümmert sich um die? Es gibt auch keine Krankenhäuser, nichts dergleichen, keine Altenheime. Und das Zweite, was passiert mit dem Erbe? Und Erbe meint immer ganz konkret den Grundbesitz. Das heißt, Israel basiert auf diesem Prinzip: Jeder Stamm hat am Beginn feste Landabmessungen zugewiesen bekommen. Das wird dann weiter untergliedert in die Sippen und Großfamilien. Und es geht immer darum, diesen Grundbesitz in der eigenen Sippe zu bewahren. Und das einzige Prinzip ist eben, es letztlich über die Erbschaft zu regeln. Und das heißt über die Nachkommen. Die Nachkommen sind die, die das Geld verdienen, die Einkünfte sichern, damit die Eltern auch in Ruhe alt werden können. Sie sind diejenigen, die den Grundbesitz sichern. Sie sind diejenigen, die dafür sorgen, dass dieser Grundbesitz auch bewirtschaftet wird. All das geschieht nur in der Familie. Und deswegen ist es tatsächlich so wichtig, dass man für die Nachkommenschaft auch bereit ist, Zweit-, Dritt- und Viertehen zu erlauben.
Dieser Vorschlag kommt ja bemerkenswerterweise genau von Sarai. Aber als schließlich die Achtung der schwangeren Hagar nachlässt, sagt Sarai zu Abram: Der Herr entscheidet zwischen mir und dir. Was hat genau diese Aussage zu bedeuten, zwischen mir und dir? Was soll da entschieden werden?
Hier gibt es ja im Grunde einen sehr menschlichen Konflikt zunächst einmal, in den die Sarah gerät, die einerseits dem Abraham etwas Gutes tun wollte, nämlich ihren Beitrag leistet zur Erfüllung der Verheißung Gottes, Nachkommenschaft in die Welt zu setzen. Sie erfährt an sich selbst, ich kann das nicht, ich bringe kein Kind zur Welt, es klappt nicht. Schlägt also vor, dann nimm doch bitte die Hagar, ich selbst erlaube es dir sogar, ich habe sogar die Idee. Und merkt aber, wie sie darunter leidet, dass die andere Frau Hagar nun schwanger wird. Und indem sie aber jetzt das Ganze dem Abraham so vorträgt, wie sie es tut, der Herr entscheidet zwischen mir und dir, bringt sie das Ganze natürlich in eine Konfliktsituation, wo sie den Abraham auch unter Druck setzt. Das heißt, hier geht es schon auch darum, menschlich aufzuzeigen, wie kommt die Sarah aus ihrer relativ schwachen Position heraus mit religiösen Mitteln, indem sie jetzt auf einmal Gott ins Gespräch bringt, setzt sie Abraham unter Druck, Hagar rauszuschmeißen.
Wir haben ja durchaus in Sachen Polygamie so einige Dinge. Sie sprachen ja eben auch schon von König Salomo. Der soll ja insgesamt 1000 Frauen gehabt haben. Wie weit verbreitet war denn diese Vielehe überhaupt zur Zeit von Abraham und später bei Salomo? Ist das etwas, was eben nur in diesen Ausnahmefällen, wenn es um die Sicherung ging, eintrat? Oder war das durchaus flächendeckend?
Es war wohl durchaus verbreitet. Ob man wirklich etwas sagen kann, wie verbreitet im Einzelnen, das ist die Frage. Das hat ja sicherlich auch damit zu tun, wie viele Möglichkeiten es überhaupt vom Personal her gegeben hat. Sicherlich kann man auch nicht sagen, dass der Salomo 1000 Frauen hatte. Das ist natürlich eine symbolische Zahl, die aber deutlich machen soll, ja, es gab so etwas wie einen Harem. Hier ging es eben nicht nur um die Sicherung von Nachkommenschaft, sondern hier ging es um die Sicherung von politischen Beziehungen. Das heißt, wenn mal im Einzelfall gesagt wird, wer alles geheiratet wird, dann sind das zum Teil Ausländerinnen, die Verträge absichern sollen, die gute Beziehungen zu Nachbarländern absichern sollen. Tu Felix Austria Nube, du aber Österreich heirate, ist etwas, was später sich auch da noch durchgehalten hat. Das wurde hier auf eine Person sogar eng geführt.
Also die Beziehung zum Hause Habsburg ist also auch hier schon im Alten Testament grundgelegt. Wir haben auch noch eine Geschichte im Alten Testament, die von der Ehe handelt zwischen zwei Personen. Die Geschichte zwischen Tobias und Sarah, wo wir gleich reinhören werden. Wir haben dazu auch eine passende Musik, nämlich von Josef Haydn. Was ist das denn für ein Stück?
Josef Haydn hat halt eine wunderbare Vertonung des Buches Tobit geschrieben. Das ist Il Ritorno di Tobia, die Rückkehr des Tobia, wo er genau eben diese Geschichte des Tobit erzählt, von der das Alte Testament berichtet und das ein wunderbares Oratorium bringt. Und da wird uns jetzt genau die Szene beschäftigen, wo Tobit und Sarah zueinander finden.
Da hören wir jetzt erst eine Arie draus und dann nach der Besprechung des nächsten Textes dann noch ein kleines Stück. Die Arie handelt genau um welche Stelle? Wo geht es hier um?
Da geht es darum, dass endlich die Sarah ihren Tobit findet, nachdem ja die Zeichen vorher nur auf Unheil standen, darauf standen, dass sie nie einen Mann finden wird, weil alles, was sie bis jetzt hatte, sind gestorben. Jetzt endlich klappt es und da besingt sie ihren geliebten Bräutigam.
Ein Ausschnitt aus dem Oratorium Ritorno di Tobia von Josef Haydn war das. Eine Frau mit 7 Männern, die alle nicht überlebt haben. Ein junger Mann namens Tobias, der sie nun als 8. heiraten soll. Und ein Dämon. Hören wir jetzt aus dem Buch Tobit, das 7. Kapitel mit den Versen 10 bis 14.
Aus dem Buch Tobit. Raguel sagte zu Tobias, iss und trink und lass es dir gut gehen. Du hast einen Anspruch darauf, mein Kind zu heiraten. Ich muss dir aber die Wahrheit sagen. Ich habe meine Tochter schon 7 Männern zur Frau gegeben, doch jeder, der zu ihr ins Brautgemach ging, ist noch in derselben Nacht gestorben. Aber lass es dir jetzt trotzdem gut gehen. Tobias erwiderte, ich will nichts essen, ehe ihr sie mir nicht feierlich zur Frau gegeben habt. Da sagte Raguel, du sollst sie bekommen, sie ist von jetzt an nach Recht und Gesetz deine Frau. Du bist mit ihr verwandt, sie gehört dir. Der barmherzige Gott schenke euch viel Glück. Und er ließ seine Tochter Sarah rufen, nahm sie bei der Hand und gab sie Tobias zur Frau. Er sagte, hier, sie ist dein, nach dem Gesetz des Mose. Führ sie zu deinem Vater. Und er segnete sie. Dann rief er seine Frau Edna herbei, nahm ein Blatt Papier, schrieb den Ehevertrag und man setzte das Siegel darunter. Darauf begannen sie mit dem Mahl.
Hochzeit von Tobias und Sarah. Einige Verse aus dem 7. Kapitel des Buches Tobit haben wir soeben gehört. 7 Männer haben es vor Tobias schon versucht und sind alle gestorben. Warum hatte Sarah einen so hohen Verschleiß an Männern?
Was man sich bewusst machen muss, das Buch Tobit ist ein Roman. Es erzählt nicht eine Wirklichkeit, sondern es ist ein Roman. Und dieser Roman erzählt im Grunde 2 Parallelgeschichten, von ausweglosen Situationen. Es gibt die Geschichte des Vaters von Tobit, die Geschichte des Tobias, die ausweglos zu sein scheint. Und es gibt diese ausweglose Situation der Sarah. Und diese beiden Stränge werden zusammengeführt in der Gestalt des Tobias und seines Begleiters Raphael. Und es soll gezeigt werden, doppelt, wie Gott aus dieser scheinbar ausweglosen Situation herausführen kann. Also eine konstruierte Geschichte, die jetzt das hier aufscheinen lässt mit den 7 toten Männern.
Schauen wir uns doch einmal jetzt genau in diesem Text die Vermählung an. Da ist viel von Segen die Rede, aber auch ein Ehevertrag. Was hat dieser denn für eine Bedeutung?
Der spielt jetzt wohl schon eine wichtige Bedeutung, nicht nur in dem Buch nur unbedingt, sondern überhaupt in der Zeit. Vielleicht als Wichtigstes zunächst einmal, wir merken, offensichtlich wird von der Polygamie, die wir bei Abraham kennengelernt haben, übergeblendet zu einem sehr viel stärker monogamen Bild, zu der Vorstellung der Einehe, die ganz in den Mittelpunkt rückt. Und da geht es darum, die Heirat zwischen 2 Personen zu sichern. Das heißt, Ehe wird vor allen Dingen auch unter einem rechtlichen Aspekt betrachtet. Das gehört so zum alten Orient. Was wird alles in diesem Vertrag geregelt? Der Brautpreis, den der Bräutigam an die Familie der Frau zu zahlen hat. Die Mitgift, die die Frau in die Ehe einzubringen hat. Es werden aber auch Regelungen darüber getroffen, was passiert, wenn der Mann stirbt, also der Ehemann sterben wird, wie sieht die Sicherung der Witwe aus? Dann geht es schließlich noch darum, das Erbe zu sichern, und zwar nur für die Kinder dieser Frau. Wenn eben Tobit noch andere Frauen ehelichen sollte, dann fällt das Erbe nicht an diese Kinder.
Ganz kurz noch mal ein Hinweis für diejenigen, die diese Geschichte nicht kennen. Wie geht es denn eigentlich aus am Ende, die Hochzeitsnacht zwischen Tobias und Sarah?
Sie geht eben glücklich aus. Der Vater befürchtet ja, er müsste auch den Nächsten beerdigen. Aber nein, die Brautnacht geht gut aus. Keiner stirbt. Und der heimkehrende Tobias kann auch noch seinen blind gewordenen Vater Tobit heilen.
Ende gut, alles gut, könnte man also sagen. Aber die Bibel hält ja noch ganz andere Geschichten und Texte für uns bereit, die das Themenfeld Ehe und Familie tangieren. Gleich befassen wir uns mit der sogenannten Leverats- und Schwagerehe. Aber vorher gibt es jetzt noch als Überleitung noch einmal ein Ausschnitt aus dem Oratorium von Josef Haydn, Ritorno di Tobia. Domradio Bibel. Es gibt im Alten Testament die sogenannte Schwagerehe oder Leveratsehe. Was ist genau darunter zu verstehen, Herr Dr. Fleischer?
Zunächst einmal, wo kommt der Begriff Leveratsehe her? Er kommt vom lateinischen Wort levir, der Schwager, her. Es ist also die Schwagerehe. Gemeint ist, wenn der Ehemann einer Frau stirbt, dann ist der Nächste, der sozusagen einspringen muss als Ehemann, der Bruder des Verstorbenen, und zwar in dem Fall, wenn keine Kinder da sind. Und das Recht der Schwagerehe besagt, das erste Kind, das aus dieser Verbindung zwischen Ehefrau und ihrem Schwager hervorgeht, das zählt als Kind des verstorbenen Mannes, nicht als Kind des Schwagers. Und damit ist dann wiederum die Nachkommenschaft auch des verstorbenen Mannes gesichert.
Und dazu hören wir jetzt 2 Texte. Ein zunächst negatives Beispiel, dann ein positives Beispiel. Als erstes den Text Genesis Kapitel 38, die Verse 1 bis 26.
Aus dem Buch Genesis. Um jene Zeit verließ Juda seine Brüder und begab sich hinunter zu einem Mann aus Adullam, der Hira hieß. Juda sah dort die Tochter eines Kanaaniters namens Schua. Er nahm sie zur Frau und wohnte ihr bei. Sie wurde schwanger, gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Er. Sie wurde abermals schwanger, gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Onan. Und noch einmal gebar sie einen Sohn und gab ihm den Namen Schela. Juda war in Kesib, als sie ihn gebar. Juda nahm für seinen Erstgeborenen Er eine Frau namens Tamar. Aber er, der Erstgeborene Judas, missfiel dem Herrn, und so ließ der Herr ihn sterben. Da sagte Juda zu Onan: Geh mit der Frau deines Bruders die Schwagerehe ein und verschaff deinem Bruder Nachkommen. Onan wusste also, dass die Nachkommen nicht ihm gehören würden. So oft er zur Frau seines Bruders ging, ließ er den Samen zur Erde fallen und verderben, um seinem Bruder Nachkommen vorzuenthalten. Was er tat, missfiel dem Herrn, und so ließ er auch ihn sterben. Nun sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar: Bleib als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schela groß ist. Denn er dachte, er soll mir nicht auch noch sterben wie seine Brüder. Tamar ging und blieb im Haus ihres Vaters. Viele Jahre vergingen. Die Tochter Schuas, die Frau Judas, war gestorben. Als die Trauer vorbei war, ging Juda mit seinem Freund Hira aus Adulam hinauf nach Timna zur Schafschur. Man berichtete Tamar: Dein Schwiegervater geht gerade nach Timna hinauf zur Schafschur. Da zog sie ihre Witwenkleider aus, legte einen Schleier über und verhüllte sich. Dann setzte sie sich an den Ortseingang von Enachim, der an der Straße nach Timna liegt. Sie hatte nämlich gemerkt, dass Schela groß geworden war, dass man sie ihm aber nicht zur Frau geben wollte. Juda sah sie und hielt sie für eine Dirne. Sie hatte nämlich ihr Gesicht verhüllt. Da bog er vom Weg ab, ging zu ihr hin und sagte: Lass mich zu dir kommen. Er wusste ja nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Sie antwortete: Was gibst du mir, wenn du zu mir kommen darfst? Er sagte: Ich werde dir ein Ziegenböckchen von der Herde schicken. Sie entgegnete: Du musst mir aber ein Pfand dalassen, bis du es schickst. Da fragte er: Was für ein Pfand soll ich dir dalassen? Deinen Siegelring mit der Schnur und den Stab in deiner Hand, antwortete sie. Er gab es ihr. Dann ging er zu ihr, und sie wurde von ihm schwanger. Sie stand auf, ging weg, legte ihren Schleier ab und zog wieder ihre Witwenkleider an. Juda schickte seinen Freund aus Adulam mit dem Ziegenböckchen, um das Pfand aus der Hand der Frau zurückzuerhalten. Er fand sie aber nicht. Er fragte die Leute aus dem Ort: Wo ist die Dirne, die in Enachim an der Straße saß? Sie antworteten ihm: Hier gibt es keine Dirne. Darauf kehrte er zu Juda zurück und sagte: Ich habe sie nicht gefunden. Und außerdem behaupten die Leute aus dem Ort, es gebe da keine Dirne. Juda antwortete: Soll sie es behalten, wenn man uns nur nicht auslacht. Ich habe ja dieses Böckchen geschickt, aber du hast sie nicht gefunden. Nach etwa 3 Monaten meldete man Juda: Deine Schwiegertochter Tamar hat Unzucht getrieben und ist davon schwanger. Da sagte Juda: Führt sie hinaus, sie soll verbrannt werden. Als man sie hinausführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen: Von dem Mann, dem das gehört, bin ich schwanger. Auch ließ sie sagen: Sieh genau hin, wem gehören der Siegelring mit der Schnur und dieser Stab? Juda schaute es sich genau an und gab zu: Sie ist mir gegenüber im Recht, weil ich sie meinem Sohn Schela nicht zur Frau gegeben habe. Später verkehrte er mit ihr nicht mehr.
Ein doch recht gewöhnungsbedürftiger Text aus dem 38. Kapitel des Buches Genesis, wo es um die Familie des Juda geht. Dessen Söhne sterben, weil sie dem Herrn missfielen. Herr Dr. Fleischer, warum straft denn Gott hier mit dem Tod?
Der Frage wird nicht nachgegangen, und sie ist, wenn man so will, in ähnlicher Weise ein Konstrukt wie bei Tobit. Entscheidend ist, dass es zu dieser Situation kommt, die am Ende dasteht, dass nämlich auf dem Hintergrund der Schwagerehe der Juda genötigt ist, auch seinen dritten Sohn herzugeben, damit die Schwiegertochter Tamar nun mit ihm die Ehe schließen kann und damit dem Erstverstorbenen die Nachkommenschaft sichern kann. Es geht also nicht um die Frage, warum sind die genau gestorben, sondern beim Ersten erfahren wir das gar nicht. Beim Zweiten spielt es natürlich eine Rolle.
Onan lässt, so oft er zu Schwägerin geht, den Samen zur Erde fallen und verderben, um seinem Bruder Nachkommen vorzuenthalten. Wir kennen ja heute eher den Begriff Onanie für sexuelle Selbstbefriedigung. Wie passt denn dieser Begriff auf die Geschichte im Buch Genesis, wo es doch um die Schwagerehe geht?
Das ist ein typisches Beispiel für eine letztlich Verfälschung der Geschichte. Der Begriff Onanie hat mit dem, was es bei Onan geht, gar nichts zu tun. Das würde man heute dann eher im Fachjargon den Coitus interruptus nennen. Es geht letztlich um die Verhinderung von Nachkommenschaft, nicht um sexuelle Lustgewinnung bei Onan. Das ist der Vorwurf, er schließt Nachkommenschaft aus, er hat keine Lust, ein Kind zu zeugen, als dessen Vater er nicht gelten würde. Denn, ich hatte es gesagt, das erste Kind aus der Verbindung mit dem Schwager gilt als Kind des verstorbenen Bruders. Es wäre also ein Sohn des Eher, der da zur Welt käme. Darauf hat der Onan keine Lust und deswegen verweigert er sich letztlich. Das ist das Thema. Und damit ist eben der dritte Bruder an der Reihe.
Aber auch Judah ist ja jetzt nicht gerade die vorbildliche Figur schlechthin. Also erst enthält er seiner Schwiegertochter Tamar seinen jüngeren Sohn Schela vor. Und dann lässt er auch noch sich mit einer vermeintlichen Prostituierten ein, die in Wirklichkeit seine Schwiegertochter ist und zeugt mit ihr ein Kind. Und warum missfällt Gott nicht Judas Verhalten?
Es missfällt ihm, wobei das Missfallen sicherlich anders aussieht, als wir uns das vorstellen. Das Thema Prostitution, zu dem wir noch mal später kommen werden, ist kein moralisch so belastetes, wie es dann zu anderen Zeiten werden wird. Das sieht offensichtlich Altes Testament noch etwas neutraler. Der entscheidende Vorwurf, und der steht auch wirklich kritisch im Raum, ist, dass er seinen dritten Sohn, der Tamar, vorenthalten will. Dazu hat er überhaupt kein Recht. Das heißt, Judah handelt aus Angst um den Verlust seines dritten Sohnes gegen das Recht. Und das wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er bei wörtlicher Übersetzung jedenfalls in dem Augenblick, als Tamar sich zu erkennen gibt, wenn sie schwanger zurückkehrt, dass er ihr sagt, du bist mir gegenüber im Recht, beziehungsweise du bist gerecht im Gegensatz zu mir. Also das heißt, Judah bekennt sich selbst schuldig.
Schwere Kost ist also, die uns hier in Genesis 38 serviert wird. Tamar ist ja eine der Frauen, die auch im Stammbaum Jesu am Anfang des Matthäusevangeliums auftauchen. Und dazu haben sie uns auch etwas Musik gebracht, Herr Dr. Fleischer. Was genau ist das?
Ja, eine vielleicht etwas überraschende Musik aus einem wunderbaren spanischen Film. Vaya con Dios heißt er, wo es um einen Orden geht, der sich dem Gesang gewidmet hat, ein Männerorden, der sich dem wunderbaren Singen allein gewidmet hat. Und als Filmmusik gibt es tatsächlich eine Vertonung des Stammbaums Jesu aus dem ersten Kapitel des Matthäusevangeliums, sicherlich eine Rarität. Aber genau in diesem Stammbaum wird ja die Tamar genannt als eine von vier Frauen, die den Weg bereiten für die fünfte Frau, das ist Maria.
Auf krummen Wegen gerade gehen, hören wir jetzt also in diese Musik hinein. Sie hören Domradio, die Sendung Bibel. Ein Bett im Kornfeld, so wurde mal ein Unterseminar über das Buch Ruth an der Theologischen Fakultät, wo ich studiert habe, überschrieben. Herr Dr. Fleischer, wer ist diese Ruth und was hat sie mit unserem heutigen Thema zu tun?
Die Geschichte der Ruth jetzt insgesamt zu erzählen, würde vielleicht zu weit führen. Es ist die Geschichte einer Frau, die ihrer Schwiegermutter aus einer Notsituation heraushelfen muss. Es gibt am Anfang nur tote Männer, nämlich die Noomi, die Schwiegermutter der Ruth, verliert ihren Mann und Ruth samt ihrer Schwester verlieren ihre Ehemänner. Und damit geht es um die Frage, wie geht es weiter, wo es keine Männer gibt, die Nachkommenschaft hinterlassen haben. Keine männliche Nachkommenschaft auf jeden Fall, überhaupt keine Nachkommenschaft. Und Ruth ist diejenige, die am Ende bereit ist, eine Art Leviratsehe einzugehen. Sie bildet letztlich die Lösung aus der ganzen Problematik und Misere.
Da geht es ja auch um eine Person des Boas, der verwandt ist und der sie ja lösen soll. Aber da gibt es ja noch eine weitere Person, die noch näher ist, nämlich der sogenannte Löser, der jetzt gleich auch im Text auftaucht. Und in die Begegnung des Boas mit dem Löser, da hören wir jetzt einmal gemeinsam rein aus dem 4. Kapitel im Buch Ruth, die Verse 1 bis 12.
Aus dem Buch Ruth. Indes war Boas zum Tor gegangen und hatte sich dort niedergelassen. Da ging gerade der Löser vorüber, von dem Boas gesprochen hatte. Er sagte zu ihm, komm herüber und setz dich hierher. Der kam herüber und setzte sich. Dann holte Boas 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sagte, setzt euch hierher. Sie taten es. Darauf sagte er zu dem Löser, das Grundstück, das unserem Verwandten Elimelech gehört, will Naomi, die aus dem Grünland Moabs zurückgekehrt ist, verkaufen. Ich dachte, ich will dich davon unterrichten und dir sagen, erwirb es in Gegenwart der hier Sitzenden und in Gegenwart der Ältesten meines Volkes. Wenn du lösen willst, so löse. Willst du aber nicht lösen, so sag es mir, damit ich es weiß, denn außer dir ist niemand zum Lösen da, und ich bin nach dir an der Reihe. Jener antwortete, ich werde lösen. Boas fuhr fort, wenn du den Acker aus der Hand der Naomi erwirbst, dann erwirbst du zugleich auch die Moabiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen, um den Namen des Toten auf seinem Erbe wiedererstehen zu lassen. Der Löser sagte, dann kann ich für mich nicht lösen, sonst schädige ich mein eigenes Erbe. Übernimm du mein Löserrecht, denn ich kann nicht lösen. Früher bestand in Israel folgender Brauch. Um ein Löse- oder Tauschgeschäft rechtskräftig zu machen, zog man den Schuh aus und gab ihn seinem Partner. Das galt in Israel als Bestätigung. Der Löser sagte nun zu Boas, erwirb es, und er zog seinen Schuh aus. Boas sagte zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich alles Eigentum Elimelechs sowie das Kiljons und Machlons aus der Hand der Naomi erworben habe. Auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, habe ich mir zur Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbe wiedererstehen zu lassen, damit sein Name unter seinen Verwandten und innerhalb der Mauern seiner Stadt nicht erlischt. Ihr seid heute Zeugen. Da antwortete alles Volk im Tor samt den Ältesten, wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die zwei, die das Haus Israel aufgebaut haben. Komm zu Reichtum in Ephrata und zu Ansehen in Bethlehem. Dein Haus gleiche dem Haus des Peres, den Tama dem Juda geboren hat, durch die Nachkommenschaft, die der Herr dir aus dieser jungen Frau geben möge.
Die ersten 12 Verse aus dem 4. Kapitel im Buch Ruth. Boas trifft den Löser, der von seinem Recht nicht gebraucht macht, sodass der Ehe mit der Moabiterin Ruth nichts im Wege steht. Herr Dr. Fleischer, fangen wir einmal ganz am Ende des Textes an, wo Bezug genommen wird auf das Haus Peres. Dieser ist ja der Erstgeborene aus der Verbindung des Juda mit seiner Schwiegertochter Tama. Wir hatten den Text ja eben gehört. Worin besteht denn die Verbindung von Ruth und Boas zu Tama und Juda?
Zwei ungewöhnliche Frauenentscheidungen führen letztlich zum Fortbestand der entscheidenden Linie der 12 Stämme des Volkes Israels, nämlich des Stammes Juda, der dann zu David führen wird. Und beide Male spielt in gewisser Weise die Leviratsehe eine Rolle. In der Tamar-Juda-Geschichte sehr direkt. Da geht es da um die Verhinderung der Leviratsehe und die Überbrückung, wie löse ich das Problem. Im Buch Ruth ist es etwas komplizierter, weil hier zwei Rechtsformen miteinander verbunden werden, die ursprünglich wohl nicht zusammengehörten. Es geht um den Erwerb von Land, Rückerwerb von Land, das ist die Lösergeschichte, und die Frage, wer zeugt dem verstorbenen Ehemann der Ruth einen Nachkommen, der dann als solcher dann auch anerkannt wird. Und das geschieht mit Hilfe des Boas, der sagt, ja, wer das Grundstück kaufen will, der muss auch die Ruth heiraten. Und mit diesem Trick schafft er es, aber auch mit dieser mutigen Entscheidung schafft er es, dass es zur Ehe zwischen ihm und Ruth kommt und damit auch der Stamm Juda fortbesteht.
Diese Begegnung des Boas mit dem Löser, die liest sich ja insgesamt so wie ein Rechtsakt. So, es sind Zeugen zugegen. Ist das wirklich notwendig?
Das war so vorgesehen. In Israel geschieht nichts ohne die Gegenwart von zwei Zeugen. Das kennen wir bis ins Neue Testament hinein.
Schauen wir mal nochmal auf die zurückliegenden Texte. Wir hatten den Ehevertrag. Wir haben jetzt hier einen Rechtsakt unter Zeugen. Heute spricht man von der Ehe mehr als eine Art Liebesbund. Was ist er nun wirklich? Eine Mischung aus beidem oder wie muss man die Ehe betrachten?
Oh, er ist sicherlich beides. Im Alten Testament vornehmlich ein Rechtsakt. Es geht auch tatsächlich um Besitzansprüche. Nie geht es darum, dass der Ehepartner Besitz des anderen ist im strengen Sinne, in dem Sinne, dass er damit machen kann, was er will. Aber es geht tatsächlich um Sicherung von Recht. Gerade die Tobit-Geschichte, aber auch Texte aus der Weisheitsliteratur bringen das Moment der Liebe mit ein. Im Neuen Testament spielt vielleicht dann ein bisschen mehr die Liebe eine Rolle, wenn ich auch an Epheser denke. Der Mann soll die Frau lieben, es fällt ausdrücklich das Wort. Und dafür spielt im Neuen Testament der Rechtsakt nicht so stark die Rolle, weil er da thematisch jetzt nicht wichtig ist.
Manches Bild von der Ehe hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Anderes wiederum hat durchgehende Gültigkeit bis auf den heutigen Tag. Wie sich dazu die Entlassung aus der Ehe oder der Ehebruch verhält, das verraten wir dann nächsten Sonntag. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Fleischer, für Ihre Ausführungen zu den heutigen Texten. Sie haben uns allerdings bezüglich des Buches Ruth noch etwas Musik mitgebracht, die wir jetzt zum Schluss noch hören werden. Was genau ist das?
Es geht um das Oratorium Ruth von César Franck, ein Komponist, der durch seine Orgelmusik berühmt ist, aber eben auch ein Oratorium genau zu diesem Buch geschrieben hat, das erst in den letzten Jahren neu entdeckt worden und aufgenommen worden ist.
Und das hören wir jetzt am Schluss. Herzlichen Dank für das Einschalten. Ich bin Jan-Hendrik Stehns und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.